Okay, ich glaube, wir können loslegen. Heute jetzt der letzte Vortrag in diesem Track. Und ich freue mich sehr dafür, den Benedikt Sauter hier begrüßen zu dürfen, der über Embedded Linux mit Gnublin ein bisschen was erzählen wird, mit seinem Assistenten zusammen. Okay. Viel Spaß.
Dankeschön. Na, freut mich, dass noch so viele hergefunden haben. Wir dachten, eigentlich bin ich an. Also ich bin zu leise.
Aber normal brülle ich immer zu laut.
Ja. Das ist nochmal anders.
Muss ich ein bisschen mit Kunden reden.
Ah, jetzt.
So, jetzt ist es besser. Ja. Ein bisschen dumpf. Na, freut mich, dass so viele doch da sind. Zu später Stunde. Und ich wollte heute ein bisschen über unser Projekt Gnublin erzählen. Viele sehe ich eh schon, denen ich heute schon eine Geschichte erzählen durfte. Ich hoffe trotzdem, dass die ein bisschen noch Neuigkeiten mitnehmen oder ein bisschen Inspiration dadurch bekommen von dem freien Projekt. Kurz zu mir, zur Person. Selber habe ich Informatik studiert oder bin eigentlich auch mehr leidenschaftlicher Informatiker als E-Techniker. Bin dann über Studium zur E-Technik irgendwann gekommen. Bin eigentlich aus dem Linux-Rechenzentrumsbereich. Habe dann am Anfang vom Studium Mikrocontroller kennengelernt. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn man ein bisschen größere Mikrocontroller verwendet, dass man plötzlich auch das Zeug, was man früher im Rechenzentrum gemacht hat, auf so einem kleinen Mikrocontroller machen kann, was die ganze Sache dann irgendwie da sauspannend plötzlich macht. Wenn man diese ganzen Welten verbindet, also wirklich Rechenzentrum, Cluster, Webserver-Technologien, Load Balancing und dann auch Richtung wirklich so Embedded-Systeme gehen kann, mit minimalem Stromverbrauch. Viel Interesse ist auch so Web-Technologien, also auch tatsächlich so ein bisschen ja, Web-Programmiersprachen, Web-Programmierungen, auch JavaScript, Ajax und was man da alles so mittlerweile rumbiegen kann, um irgendwelche spannende Sachen zu machen. Bin selbstständig, das ist die Firma Embedded Projects GmbH, die vielleicht schon mal jemand gehört hat. Und wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit Hardware, also Open Source Hardware und Software in verschiedenen Bereichen. Haben auch schon diverse Open Source Projekte gehabt. Früher mal so ein USB-Programmieradapter, der war ein bisschen bekannt. Das hat der Bernhard da oben, der auch da ein bisschen mitgemacht hat. War so ein freier Programmieradapter, der ist noch, wo man einfach relativ einfach die Funktion von dem Programmieradapter per Software umtauschen konnte und dann AVRs programmieren konnte, der ARM-Prozessor, also manche kennen es, glaube ich, manche nicken ein bisschen. Gnublin ist die Frage, was ist Gnublin? Ich habe es hier in der Jackentasche, die meisten haben es oder viele vielleicht am Stand schon gesehen. Die Idee ist eigentlich schon länger entstanden mit der Hochschule Augsburg gemeinsam. Mit der arbeiten wir ziemlich stark zusammen. Also ich komme von denen und wir haben auch immer regelmäßig viele Studenten von denen, dass wir für die Embedded Linux Vorlesung, die neu gegründet worden ist vor ein paar Jahren eben, gesagt haben, eigentlich bräuchte man jetzt mal irgendwie ein vernünftiges Board, das bezahlbar ist, das die Studenten kaufen und irgendwie beginnen, Embedded Linux kennenzulernen. Das heißt, eigentlich so als Mikrocontroller-Ersatz. Und die Idee war wirklich, dass man ein System hat, was man verstehen kann, was man nachvollziehen kann, was nicht so überdesignt ist. Es ist ein einfaches Zwei-Lagen-Board geworden, sodass man wirklich versteht, was da los ist. Und dass es wirklich besonders für Anfänger geeignet ist. Also wirklich ein Anfänger, dass der das Ding anstecken kann und irgendwie mal beginnen kann, ohne da irgendwie gleich mit Haufen Hürden irgendwie gebremst zu werden. Und meistens ist es so, dass man eh schon als Anfänger das Glück hat, die fiesesten Stellen zu finden, wo man dann meistens irgendwie, das wird man angezogen, aber dass man das irgendwie schafft, einigermaßen wegzumachen, dass man da mal ein bisschen positive Erfolgserlebnisse am Anfang hat und nicht gleich irgendwie die Flinte ins Korn wieder schmeißt. Wichtig ist, war eben ein einfaches Arbeiten mit dem Board. Das heißt, das ein USB-Kabel stecke ich an, dann bin ich da, dann kann ich mal arbeiten, habe mal die Konsole da, kann programmieren, kann ein bisschen Hardware-Funktionen schon mal testen machen, habe einfache I/O-Schnittstellen, die ich kapiere, typisch aus dem Mikrocontroller-Bereich, also die nicht kompliziert sind. Wichtig ist auch, dass man wirklich versteht, was man da macht. Also nicht nur irgendwas anstecken, ja, geht nicht, scheiße, sondern dass man wirklich weiß, was ist denn da irgendwie I2C, wie funktioniert das? Ah, okay, was sind da für Pegel, dass ich die mal nachmesse, dass ich es verstehe, dass ich in mein Programm nachher reinschauen kann. Macht der wirklich das, was der Bus machen sollte, dass ich das alles wirklich ein bisschen mit Hirn verstehe. Und dass die ganze Software eben auf einer SD-Karte drauf ist. Das heißt, ich brauche keine Programmiergeräte, weil Programmiergeräte sind die nächsten Hürden. Oder waren sie immer früher, ist ja jetzt mittlerweile immer mehr Stand der Technik, dass ich kein Programmiergerät mehr brauche, ich habe irgendeinen Loader integriert oder ich kann wirklich von der SD-Karte alles holen. Das hat da mal einiges gemacht für die Akzeptanz, für den Neueinstieg, weil man einfach da wieder viele Fehlerquellen ausgebügelt hat aus dem ganzen Ding. Ziel war wirklich, dass, ganz nett gesagt, die Komplexität kann später entdeckt werden. Das heißt, ich muss schnell mal beginnen können, irgendwas Einfaches machen, damit ich motiviert bin. Und dann, wenn ich merke, ui, jetzt möchte ich aber wissen, was kann ich da machen? Wie kann ich das schneller machen? Wie kann ich das effizienter machen? Oder ich möchte das parallel machen, dass ich dann später reintauchen kann, wenn ich weiß, was ich will. Weil am Anfang hat man zwar schon eine Vision, da weiß ich, was ich will. Irgendwie ein super Ding bauen, was total schnell von da nach da was pumpt, dann noch per WLAN und dann noch mit Smartphone und dann noch irgendwie nebenbei schauen, ob alles passt. Und dann hat man einen riesen Bocken vor sich und möchte das irgendwie zum Lauf bringen, ist eigentlich gar keine Chance, weil man so viele Baustellen offen hat und so viele Probleme und Katastrophen, dass man da nie auf den Nenner kommen würde, dass ich wirklich einfach beginne überall und dann gezielt mir diese neuen Features aufreiße und dann anschaue, damit ich mich da auch konzentriert beschäftigen kann. Ziel war auch eben, dass wir viele Beispielprogramme ins Netz reinschalten. Also wir haben eine eigene Homepage, knubin.org, die ist noch aktiv von vielen Studenten von der Hochschule mit und von uns gepflegt wird, wo wir versuchen, das immer irgendwie besser zu machen, didaktisch und auch im Inhalt rein. Klar, Open Source, also wirklich die Quelltexte, die Sourcen, selbst die Eagle Layouts und solche Sachen, dass ich die komplett studieren kann und auch wirklich nachvollziehen kann, was da los ist. Dass ich nicht immer die Schuld irgendwie rumschieben muss, sondern mal selber messen kann, was los ist. Und eben rauskam damals, es ging schon los eigentlich vor fast 2 Jahren, da haben wir ein bisschen auch gepennt oder haben zu sehr nach irgendwie versucht, eine optimale Hardware zu suchen. War schon vor 2 Jahren die Idee, dass es maximal 50 Euro kosten darf, mit allem drumherum, mit Karte, also mit MicroSD, mit Kabeln und allem, so dass ich wirklich dann loslegen kann und mich traue, was zu machen. Nicht, dass ich jedes Mal Angst habe, ich mache lieber nichts, sonst ist mein ganzes Taschengeld oder ich muss wieder hoffen, arbeiten dafür, dass ich dieses nächste Board mir kaufen kann, dass ich mich wirklich traue, das Ding anzufassen und irgendwas zu machen. Genau. Und ein Fokus eben mehr so messen, steuern, regeln, Mikrocontroller-Anwendungen. Also keine Bildschirme oder keine Playstations, ähnliches, sondern wirklich die Technik verstehen. Raus kam eben dieses Miniboard, 7x7 cm, 2 Lagen, bis man komplett eben nachvollziehen kann. Dann kann auch die Eagle-Daten studieren und schauen, wie das funktioniert, dass ich auch sowas dann studieren kann. Wie funktioniert das überhaupt, wenn ich so einen Prozessor? Was man noch eher einfach machen kann, ist so ein 8-Bit-Prozessor, eine einfache Stromversorgung, habe vielleicht noch einen Quarz dran hängen und vielleicht an der Reset-Beschaltung noch ein bisschen was. Das versteht man. Da weiß man auch relativ schnell, warum das so ist. Aber was ist denn da los? Was brauche ich da? Wie sieht da die Schnittstelle überhaupt aus? Was brauche ich bei so einem System mit mehr Arbeitsspeicher? Dass man das alles mal wirklich verstehen kann und hinterfragen kann und nachmachen kann. Rausgekommen ist eben dann dieses Miniboard. Mal im Wesentlichen habe ich in der Mitte meinen Prozessor. Da haben wir jetzt auch nicht den neuesten, schnellsten Superprozessor genommen, sondern es ist eigentlich ein relativ konservativer, sogenannter Low-Cost-Prozessor von NXP. Das ist ein LPC3131, das ist ein ARM 9 mit einer V5-Architektur, sagt man dazu, mit 180 MHz. Andererseits, wer aus der Mikrocontroller-Welt kommt, der sagt schon bei 180 MHz, um Gottes Willen. Was mache ich damit alles irgendwie? Und als Arbeitsspeicher haben wir einen einfachen SD-RAM. Da hatten wir in der ersten Version sogar 8 MB SD-RAM und war eigentlich meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, weil die meisten Leute gesagt haben, was, 8 MB und Linux? Dass die Leute auch klar werden, ich brauche nicht immer 2 GHz mit irgendwie 2 GB Arbeitsspeicher, dass ich ein Betriebssystem am Laufen habe. Da reicht auch wirklich kleine Komponente und bei 8 MB läuft auch ein Linux ohne Probleme. Und wenn ich nachher weiß, was für Programme ich starte, wie ich die schreibe, dann kann ich da auch tatsächlich einiges rausholen. Mittlerweile haben wir 32 MB drauf, weil es genauso teuer ist und ich dann dort trotzdem mehr Möglichkeiten habe. Vor allem auch, weil wir eine andere Distribution jetzt gewählt haben als drunter, die einfach ein bisschen mehr braucht, was einfach da nochmal ein bisschen flüssiger laufen lässt. Eine Micro-SD-Karte, von der eben alles kommt, das heißt, ich kann auch nichts kaputt machen. Maximal muss ich die Karte neu beschreiben. Dafür haben wir so ein kleines grafisches Tool geschrieben, das schauen wir nachher noch kurz an. Haben dann auch, das war wichtig, uns direkt die Konsole hier mit drauf gebaut. Das heißt, ich habe hier direkt meine serielle Konsole mit drauf, die per USB in meinem normalen Betriebssystem erscheint. Das heißt, ich kann sofort auch in das Linux-System reinschauen, ohne dass ich irgendwie was Kompliziertes brauche. Ich stecke es an, kriege darüber die Stromversorgung auch gleich mit und kann wirklich sofort loslegen, kann im Zug, wo ich bin oder wo auch immer arbeiten. Habe noch ein USB-on-the-go-Interface, das heißt, ich kann entweder ein USB-Device dran stecken oder, das ist die Nummer härter oder interessanter wieder, dass ich selber USB-Gerät spiele. Ich kann mit Linux kann ich genauso ein USB-Gerät emulieren, also ich kann Massenspeicher sein, ich kann eine Netzwerkkarte sein, Tastatur, man kann es auch mittlerweile ganz raffiniert kombinieren, so Multi-Gadgets. Und ich habe dann noch verschiedene Boot-Optionen, also ich kann von der SD-Karte booten, ich kann per USB booten, per UART booten, genau, und den Reset-Taster ist auch nicht schlecht. Ein paar IO-Pins kommen noch raus auf Anschlussklemmen, absichtlich, dass ich auch wirklich mal mit dem Schraubenzieher schnell was dranhängen kann, eine Lampe, eine Leuchtdiode, wobei eine Leuchtdiode auch fest mit drauf auf dem Board, die auch das erste Highlight ist, mal wenn man mit dem Board frisch beginnt. Und so den Knubbin-Connector, so haben wir den genannt, das ist eigentlich mit Stromversorgung, dann kommt noch I²C im Wesentlichen raus, so ein SPI und ein paar analoge Pins, um da dann irgendwelche Experimente zu machen oder Erweiterungen dran zu stecken. Genau, das ist so das Wesentliche da. Denn mittlerweile ist das ganze Ding zu einer ganzen Familie mutiert, kann man so sagen. Das erste war die, links war diese Standardversion, die wir hatten am Anfang. Dann haben viele gejammert, ja, aber ich möchte ja viel mehr Pins haben, das ist mir viel zu wenig. Dann haben wir so eine Extended-Version gemacht, das heißt, das ist die gleiche Schaltung, nur haben wir alles rausgeführt, zusammen Datenbus und Adressbus. Aber da muss man schon wissen, was man will, aber das weiß man auch dann, wenn man nach dieser Version verlangt. Neu haben wir eine, jetzt doch mit Netzwerkbuchse. Am Anfang haben wir gesagt, wir wollen keine Netzwerkbuchse drauf haben, aber das ist mir eigentlich aus didaktischer Sicht, weil es gibt viele Anwendungen, wo ich keine Netzwerkbuchse brauche. Fahrradcomputer oder irgendwo, wenn ich was, eine Uhr baue oder irgendwas Dynamisches baue, da brauche ich nicht immer diese Netzwerkbuchse drauf. Und klar sagen viele, Linux ist ein Netzwerkbetriebssystem, das schon, aber für uns ist das ein Mikrocontrollerersatz und der Mikrocontrollerersatz hatte lange kein Netzwerk. Wir hatten halt immer Netzwerk am Anfang mit USB dran gesteckt, weil beim Programmieren ist es wesentlich bequemer, keine Frage, wenn ich damit irgendwas mache. Aber mittlerweile haben wir eben auch eine Netzwerkversion, wo der Netzwerkadapter fest mit drauf ist. Und was wir dann noch gemacht haben, war dann so eine Aufsteckversion. Ganz rechts ist die gleiche Schaltung, also man kann die Karte überall reinstecken. Und bin einfach hier in so einem DIP-Format, einem Sockelformat oder kann auch mich auf Lochraster stecken, dass ich da ganz frei ja, irgendwie mich Anwendungen bauen kann. Auch da sind die ganzen Layouts frei verfügbar. Das war, was ich vorhin schon gesagt hatte, grob irgendwie dieser LPC 3131 mit 180 MHz, 32 MB RAM. Der GPIO ist wichtig, I2C, SPI und UART. PWM auch noch ist oft interessant, Hardware-PWM, kann man spannende Sachen machen und eben USB on the go als Schnittstelle. Das ist dieser Stecker, den ich kurz erklärt hatte, der sich einfach so ergeben hat, ein bisschen durch das Routing von dem Zweilagenboard eigentlich, aber Gott sei Dank nicht total daneben gelandet ist, wo wir jetzt eigentlich alles Wichtige drauf haben, weil wir jetzt stückweise so Module erschaffen haben, aber die waren erst wesentlich später geplant oder kamen raus. Da kommt eher als nächstes Folie. Wir haben jetzt mittlerweile viele so kleine Mini-Module gemacht, die man einfach anstecken kann, um Experimente zu machen. Das sind oft ganz einfache Schaltungen, die kann man sich auch leicht bei Konrad Co. und überall die Bauteile selber kaufen. Die Schaltpläne sind da genauso offen, wobei Schaltplan ist schon fast irgendwie zu viel, wenn man dazu sagt manchmal, weil das bloß einfach hier ein einfacher Temperatursensor ist mit einem Kondensator dran. Haben da jetzt Temperatursensor, Relaiskarte, GPIO-Board, also ein Port-Expander, Schrittmotorensteuerung, RTC, LCD, CAN, LAN. Einfach was man so braucht, um wenn man irgendwelche Versuche machen möchte, irgendwas Spannendes, Erfolgserlebnisses, nichts Trockenes, Theoretisches, sondern irgendwas, wenn sich irgendwas rührt, irgendwas kracht und scheppert, sodass es Spaß macht. Die Frage war am Anfang, diese Ansteuerung, wie mache ich die? Wir wollten es alles so einfach wie möglich machen für den Einsteiger. Und los ging es eigentlich, also das Projekt ist jetzt schon bald 2 Jahre wahrscheinlich, 1,5, meistens ist es immer noch länger, als man denkt irgendwie, alt. Und am Anfang hatten wir gesagt, ganz stur, alles ist eine Datei. Das heißt GPIO, ADC, PWM hatten wir am Anfang primär. Das sind Dateien im Dateisystem, so wie man es kennt, und da kann ich wirklich lesend und schreibend drauf zugreifen. Das heißt, wenn ich die Leuchtdiode einschalte, gehe ich in den entsprechenden Ordner, wo die GPIOs reingemappt sind, sage kurz als Direction, du bist ein Ausgang, gibt ihm einen Wert rein, mit einer 1, die ich reinpipe, dann geht die Leuchtdiode an. Und das war eigentlich relativ einfach und hat auch jeder verstanden, wie das funktioniert und freut man sich relativ schnell. So ist auch der Schnelleinstieg am Anfang. Das heißt, man startet das Board, loggt sich in die Konsole ein und geht in den Ordner, wo die GPIOs sind und schaltet die Leuchtdiode ein und hat zum ersten Mal den Erfolg, wow, ich kann eine Leuchtdiode einschalten, ja, da kann ich noch mehr machen. Dann kommt automatisch das Denken, ja, wenn ich das machen kann, vielleicht kann ich auch was einlesen und so soll es stückchenweise weitergehen. Wirklich, dass die Leute Lust drauf haben. Mittlerweile haben wir die sogenannten Gnublin-Tools. Das heißt, wir haben jetzt pro Modul haben wir ein kleines Programm geschrieben, mit dem man ganz einfach das Modul ansteuern kann über die Kommandozeile. Im einfachsten Fall rufe ich nur das Tool auf für den Temperatursensor und der Temperaturwert plumpst raus. Oder ich rufe das Tool auf für die Relaiskarte und das Relais klackert. Oder im Schrittmotor genau das Gleiche, ich kann nur stundenlang so weiterreden. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir jetzt eine C-API bauen. Das ist auch normalerweise so ein Stückchenweise, was man dann so will als Entwickler. Das heißt, ich möchte all die Funktionen, die wir hier drinnen haben, mit dem C-Programm sozusagen ansteuern. Ich möchte mir da irgendwelche Programme bauen. Hier hatte ich es kurz mit diesem Wie, so ging es los. Das war eben, dass ich wirklich hier Echo Out nach SysClass Direction oder wenn ich 1 mache, SysClass Value, da hat man schon fast intuitiv sagen können, ja, wenn ich jetzt einen Pin einlesen möchte, was mache ich dann? Ja, dann mache ich einfach statt Out mache ich In und statt Echo 1 mache ich Cat Value und dann sehe ich, was er anlegt an dem Pin und kann schon die ersten Programme schreiben. Wenn ich jetzt dann schon ein kleines Shell-Skript außenrum spanne um das ganze Ding, kann ich meinen Rollladen steuern, wenn es irgendwie zu hell ist, fährt er runter oder ähnliche Sachen. Das gleiche hatten wir mit dem ADC. Das heißt, man konnte direkt einfach mit CAT-ADC, das war ein eigener Treiber, den analogen Wert, der hat 4 interne ADC-Kanäle abfragen oder hat eine Hardware-PWM, also Pulsweitenmodellierung, mit dem ich Rechtecksignale erzeugen kann, mit dem ich mir später wieder irgendwelche analogen Signale zum Teil umwandeln kann, kann ich einfach den Wert reinschreiben, den ich meine und kann mir dann sagen, entsprechend Signale anlegen. Das sind diese Knublin-Tools dann, die das wirklich sau spannend machen. Also normalerweise geht man auf die Konsole, schauen wir nachher noch kurz an, mache ich Knublin und drücke noch Minus und drücke Tab und dann sehe ich die ganze Liste mit einem modernsten Autocomplete, wenn man so möchte, besser als jedes Eclipse. Sehe die ganzen Befehle, kann mich zweimal am Bauch kratzen, suche mir raus, ah ja, Relais, da ist es. Wenn ich sage, ich bin mir nicht sicher, was ich tippe, dann mache ich einmal minus H für Hilfe. Dann zeigt er mir ein paar Beispiele und zeigt mir die Optionen, die ich habe und kann das Ding ansteuern. Dann gibt es noch 2 Optionen, die jedes Programm hat. Das ist einmal minus B. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Temperatursensor, das können wir eigentlich fast gleich mal machen. Kann ich da kurz wechseln, oder? Ui, das ist ja modern. Also ich habe hier einen Knublin liegen, das leuchtet so ganz hübsch grün in der Mitte, kann man ganz gut lesen, bin über die serielle Konsole drauf verbunden. Das ist ein ganz normales Debian-System als Basis. Oh, das geht auch so ganz gut, glaube ich. Und ich bin ganz normal auf dem Ding verbunden. In meinem Home-Ordner habe ich jetzt eben hier einen Examples-Ordner, in dem findet man jedes Knublin-Tool auch nochmal direkt als Quelltext da liegen. Das heißt, ich kann auch direkt dieses Knublin-Tool als Basis verwenden, um ein eigenes Programm zu schreiben. Wenn ich sage, ui, das wäre jetzt eigentlich das, aber es müsste ein bisschen anders machen, kann ich sofort hier weiterentwickeln, ohne dass ich was brauche, weil auch die ganze Entwicklungsumgebung alles da drauf ist. Das heißt, normalerweise, wenn jetzt wieder in den Normalordner geht, mache ich Knublin, so ist die Idee, habe ich noch Knublin. Und sehe sozusagen alle Tools, die es da gibt, und da wird es noch viel mehr geben in Zukunft für jedes Modul 1. Da haben wir zum Beispiel eins hier für DOG-M, das ist so ein Display, 2x16 Zeichen, das ist der Temperatursensor. Das ist, wenn man diese PWM-Einheit verwendet. Das ist ein Port-Expander da oben. Das ist die GPIO-Funktion, die wir mit dem Wrapper umsehen haben. Für eine Webcam haben wir was. Mit der kann man einen Stream starten per Browser oder einen Snapshot machen. Und für die internen ADCs. Da kann wirklich da relativ einfach, ohne dass ich da jetzt irgendwie technisch werde, loslegen. Jedes Ding hat so eine Hilfe, die da beschreibt, was los ist. Und wenn ich jetzt im einfachsten Fall das Programm einfach aufrufe, dann kriege ich hier in dem Fall einen Fehler. Das erste Mal kommt immer 0 Grad raus. 26 Grad, jetzt 3 Grad mehr als drüben. kriege direkt den Grad Zell sozusagen raus. Und das habe ich für jedes Modul, habe ich wirklich so ein Tool dran. Und wenn ich sage, ich möchte aber lieber Klartext, weil ich möchte jetzt was Fortgeschritteneres programmieren, dann nervt mich das Grad Celsius-Zeichen. Ist aber auch absichtlich so mit dem Grad Celsius, dass ich wirklich als Anfänger sofort sehe, was ich will. Dass ich da irgendwie ein bisschen einen Text habe, der erklärter ist oder schöner ist, den man lesen kann, den man auch notfalls weiterverarbeiten könnte. Oder minus J, das ist dann das JSON-Format, das heißt, da gibt das Programm einfach nur JSON aus, wenn ich dann irgendwo reinhänge und die Ausgaben abfangen will, habe ich so ein bisschen vernünftigere Oberfläche, mit der ich das mache. Und das gibt es eben wirklich dann für alle anderen Tools genauso. Minus der Schrittmotor, der erklärt das genauso mit einem Beispielbefehl unten dran. Den kann ich einfach mal ganz mutig abtippen und schauen, ob was passiert. Normal sollte sich immer was rühren. Jetzt einfach klein machen. Ja. Genau. Was wir genauso gemacht haben, das waren die ganz normalen internen Funktionen, also auch GPIO, ADC Int, PWM, das sind alles Funktionen, die liefert das Board schon mit, da braucht man keine extra Module, also die sind im Prozessor mit eingebaut, die man da verwenden kann. Genauso haben wir auch dann für WLAN und solche Sachen. WLAN-Verbindung einrichten ist schon wieder die nächste Hürde für den, der neu beginnt, wenn man das mit Linux von Hand auf der Konsole macht, nicht mit Ubuntu oder irgendwas als grafische Oberfläche. Da gibt es wieder ein Knublin WLAN-Tool, minus H kann man machen, dann gibt man mit minus S die SSID an, mit minus K den Key und dann hinten wählt man noch aus, ob ich dynamisch die IP bekomme oder statisch und dann bin ich schon online verbunden nach dem einen Aufruf. Also muss da nichts konfigurieren. Das hat auch normal ist wirklich jeder geschafft. Soweit es WLAN halt irgendwie einigermaßen normal konfiguriert war. Das waren diese ganzen anderen Module. Also das wird auch noch viel mehr geben und da ist auch die Idee, dass man wirklich Leute ermutigt, auch da weiterzumachen und auch Programme zu machen. Wichtiger Faktor ist eigentlich das Wiki und das Forum. Das heißt, da ist die Idee wirklich vom Anfänger zum Guru werden. Im Wiki, wenn man reinschaut, ist immer so die Idee, dass man innerhalb von den ersten 10 bis 20 Zentimetern das machen kann, was man will. Also das Relais klackert, Der Motor dreht sich, das Display zeigt was an. Und dann, wenn ich sage, jetzt möchte ich aber wissen, was habt ihr da genau gemacht? Dass ich immer ein Stückchen weiter runter scrollen und dann reinschauen kann in die Programme. Wie sieht es aus, I²C vom User Space? Wie kann ich da tatsächlich mit dem Kernel was machen und sowas? Aber das ist immer dann gezielt, wenn ich es machen will sozusagen. Nicht, dass ich das als erstes Angebot bekomme. Ist auch absichtlich so, dass ich scrollen muss, dass ich so ein bisschen eine Hürde habe, dass ich da hin muss. Was wir genauso gemacht haben, ist, dass wir am Anfang immer so ein Label drauf gemacht haben. Für Anfänger, für Fortgeschrittene, wo wir sagen, für wen ist dieser Text überhaupt da? Nicht, dass ich dann wieder mit Glück mir genau die Artikel aussuche, die wieder eigentlich für die Experten oder für die Gurus sind und mich dann als Anfänger schimpft, das ist ja so ein komisches Projekt, da haut ja gar nichts hin, obwohl es gar nicht geht, weil ich so viel Vorwissen eigentlich bräuchte und Erfahrung, dass das völliger Quatsch wäre, wenn da jemals irgendwie der völlige Irrsinn, dass da das nicht klappen würde. Viele Anleitungen, Hilfestellungen. Genauso werden Projekte aus der Community vorgestellt. Das ist offen zum Schreiben, kann jeder Artikel schreiben in dem Wiki. Wird auch tatsächlich viel gemacht, wo Leute auch Projekte vorstellen und beschreiben. Irgendwelche auch Treiberprogrammierungen, wie die funktionieren oder irgendwelche Tools, die man irgendwie installiert haben, wie das entstanden ist, dass man das ein bisschen dokumentiert, auch so exotische Sachen, irgendwas mit DMX haben wir jetzt drinnen, mit Modbus, irgendwelche Backports und weißt du, Kuckuck, also alles, was so jemand, man sich denkt, ey, das fehlt mir, das schreibt er, dass man das gleich ein bisschen da reinschreibt und das geht eigentlich ganz gut. Und die Idee ist auch dazu, dass man so ein bisschen eine Art Kursunterlagen zusammenkriegt, dass man auch Leute mal irgendwie, Neueinsteiger wirklich ermutigen kann und sagen kann, pass mal auf, wollen wir das nicht machen, lass uns das Wiki als Basis nehmen, beginnen wir mal Sachen zu testen, zu machen, wo man da ein bisschen sich helfen kann gegenseitig und reinkommt. Wir haben das Ganze jetzt mittlerweile so als Knublin-Distribution formiert. Am Anfang war das ein bisschen irgendwie so einzelne Dateien, die rumgegeistert sind. Der hat was gemacht, der Student, jener Student, auf dem Server lag ein bisschen. Das nächste lag hier rum. Wir haben das Ganze jetzt mal als Knublin-Distribution umgenannt. Das ist ein Debian 6.0 als Grundsystem. Wir haben einen Server, einen Nightly Build Server nennen wir den, der jede Nacht eine ganze neue Distribution automatisch für uns baut, zum Kernel, Bootloader, dem Debian-System, unsere ganzen Knublin-Pakete werden da durchgebaut und getestet, auch wenn neue Sachen dazu kommen, dass wir alle einen definierten gemeinsamen Stand haben oder erzeugen können. So wissen, okay, wir haben jetzt da was getestet ist und was funktioniert ist. Weil das ist A und O bei so einem Projekt, das, was ich wirklich da beschreibe, das muss auch funktionieren. Es darf vielleicht ein Ding mal nicht so richtig gehen, aber der wesentliche Teil muss funktionieren, vor allem dieser Einstieg, weil sonst ist es genauso wieder demotivierend. Der Bootloader, da haben wir einen Apex, nehmen wir hauptsächlich her, den zeige ich nachher noch ein bisschen mehr, ein Ordner mit vielen Beispielen, wo man wirklich alles drin findet und einigermaßen intuitiv auch an die Sachen kommt, die man braucht. Genau, und diese Knublin-Pakete, die das Ganze vereinen. Das nennen wir jetzt eben Knublin-Distribution. Das, was ich vorhin gesagt habe, uns ist wichtig, dass immer jeder weiß, was er wissen soll oder was er machen will. Das heißt, ich muss klar sein, wenn ich Anfänger bin, dann gibt es für mich am Anfang eigentlich nur die Konsole und idealerweise einfache Skriptsprachen erstmal als Basis, wo ich beginne. Nicht, dass ich sofort beginne mit dem Debuggen oder irgendwie Treiber oder da gibt es die Spezialisten, die dann plötzlich die ganz lustigsten Sachen wollen, wo sie dann mal richtig auf der Konsole herumnavigieren können. Und dann ist es genauso schon zum Scheitern verurteilt. Wenn ich ein Fortgeschrittener bin, okay, dann habe ich schon ein bisschen Toolchain. Also es gibt oft immer die Linux-Boards, die beginnen bei der Toolchain. Nach zwei Tagen kompilieren sagt man so einen Scheiß, weil irgendein Strichpunkt falsch war oder irgendwas, aber das sieht man am Anfang nicht, wo es trivial war oder irgendein blödes Paket hat gefehlt, was man nicht gesehen hat, was auch schon wieder eigentlich völlig daneben ist. Also dann wirklich lieber langsam rein und dann, dass ich weiß, was ich mache. Kernel Bootloader genauso. Alle wollen immer, wenn sie einen Linux-Board haben, den Kernel bauen. Unbedingt als erster den Kernel bauen. Das ist ja schon eine schöne Motivation und es kann auch das Ziel sein, wenn ich fertig bin, dann möchte ich Kernel bauen können und möchte den Kernel verstanden haben. Aber warum muss ich denn zu Beginn den Kernel unbedingt als selber bauen? Man kann nicht einfach mal beginnen, das Ding zu studieren und zu verstehen. Wäre eigentlich spannender. Da muss man aber auch ein bisschen zum Teil den Leuten sagen, hör mal auf, Finger weg, jetzt reiß dich zusammen. Mach erstmal das und wenn du das kannst, dann gehst du zum nächsten Schritt über. Irgendwie Butter bei die Fische irgendwie. Genauso Netzwerk ist kein einfaches Thema, wenn man ein bisschen beginnt mit Socket TCP, da muss man schon mehr verstanden haben, Datenkommunikation, was ist da los und solche Sachen. Kann ich nicht da sagen, boah, ich will eine coole Web-Applikation schreiben, mit der ich irgendwie meinen Kühlschrank überwachen kann. Aber muss ich halt, klar kann man sich das wünschen, aber ich muss da schon wissen, was ich mache und was das bedeutet technisch. Und dann die letzte Stufe, was ich gerade eben gesagt habe, Treiber, Patches und solche Sachen, da bin ich eigentlich schon tief drinnen. Habe ich schon viel verstanden in meinem Linux-Leben, habe schon viele Nächte irgendwie gebrüht über Sachen und weiß dann wirklich, was ich patche mache, wie ich auch notfalls was selber fix finde, was falsch war. Das ist dann eine ganz andere Stufe. Eine Sache war mit dieser SD-Karte. Wie komme ich zu der richtigen SD-Karte? Bei dem Embedded-System ist es leider nicht so, dass ich einfach nur was drauf kopiere und das Ding bootet oder funktioniert, sondern das ist einfach, die SD-Karte ist eigentlich ein Flash-Speicher für den Mikroprozessor. Und es hat eine Art, einen NAND-Speicher dran zu binden. Das heißt, ich muss eine bestimmte Formatierung einhalten, damit das ROM aus dem Prozessor, also das hart verdrahtete Programmstück in dem Prozessor aus von der SD-Karte bootet, halt diesen Bootloader findet und all die ganzen Sachen. Darum muss ich eine bestimmte Struktur einhalten. Das heißt, ich muss die Partitionen bestimmt anlegen, ist auch wieder im Wiki beschrieben für den Fortgeschrittenen, aber sollte nicht für den Anfänger die Hürde sein. Pass mal auf, jetzt muss ich erst eine Partition anlegen und mit Bootit markieren. Dann sagt er auch, wen, was. Das heißt, ich habe hier wirklich so ein fertiges Programm. Das sieht man ein bisschen unscharf, aber macht ja nichts. Oben habe ich die SD-Karte, die ihr alle erkennt. Da kann ich so einen kleinen Haken auswählen, ob die neu partitioniert werden soll. Dann wähle ich aus, welchen Bootloader ich will, hier links. Da kann man auch sagen, lad es mir von der Homepage von gnubin.org herunter. Genauso das Root-File-System kann ich sagen, lad mir das von irgendwo runter oder ich nehme ein lokales her, wenn ich mich auskenne. Das gleiche ist beim Kernel, da kann ich einen anderen auswählen. Das heißt, ich kann eigentlich überall sagen, lad es mir runter, drück Start, geh kurz einen Kaffee kochen und nach 10 Minuten, Viertelstunde ist die SD-Karte fertig erzeugt. Das heißt, wir haben im Hintergrund die SD-Karte entsprechend partitioniert und markiert die Boot-Partitionen, haben die Boot da drauf geschoben, für die hingehören und haben das Dateisystem rein extrahiert, so dass das Ding funktioniert. Also eigentlich relativ sicher, dass man nicht viel machen kann. Bin ich das? Ich nehme mal schnell weg. Der Bootloader, das habe ich am Anfang gesagt, ich komme aus der Mikrocontroller-Welt. In der Mikrocontroller-Welt hatte man normalerweise immer sein Programm komplett in den Mikroprozessor reingeschoben. Das heißt, man hat direkt einen Speicher direkt im Mikroprozessor drinnen. Das hat man bei diesen ganzen modernen Embedded-Systemen, auf denen Linux läuft, nicht. Oder ganz, ganz selten. Da ist es immer so, dass ich eigentlich meine beschreibbaren Speicher extern anbinde. Das heißt aber, irgendwie muss das Ding ja starten und irgendwie muss es wissen, wo das ganze Ding liegt. Dafür habe ich dann einfach sozusagen ein festes Programmstückchen im Prozessor drinnen, das der Hersteller reingetan hat. Und das kann man normalerweise über externe GPIO-Pins, so wie die am Anfang beim Einschalten oder beim Reset von den Pegeln her belegt sind, weiß er nachher, was er machen soll. Und das sind hier einfach beliebte Methoden, die SD-Karte per UART oder per DFU. DFU ist eine Methode, wie man per USB eine Firmware übertragen kann in den Speicher. Genau. Und in dem Fall ist es so, dass wir den Bootloader eben dann, wir verwenden den Apex-Bootloader, das ist ein sehr kleiner Bootloader. Auch da gibt es einen ganz großen Konkurrenten, den U-Boot oder Wehrbox. Aber der Apex ist ein sehr feiner, abgespeckter, überschaubarer Bootloader. Also zum Lernen auch eigentlich wieder besser, dass man mehr versteht, was passiert da. Wir wollen ja, dass die Leute verstehen, wie funktioniert das Ganze. Und da sieht man eigentlich ganz gut, wirklich der Bootloader wird am Anfang ins SRAM vom LPC geschoben und der Bootloader muss nachher den Arbeitsspeicher initialisieren. Der ist auch nicht gottgegeben, das ist ein dynamischer Arbeitsspeicher, wo ich einfach mich ums Timing kümmern muss, dass es einmal richtig eingestellt ist und muss eben den Kernel selber von der SD-Karte in den Arbeitsspeicher reinkopieren, dass dann nachher da das System starten kann. Als Kernel verwenden wir aktuell mal leider noch, andererseits ist es auch nicht so, das tragische Ding, den 2633. Wir haben jetzt auch parallel schon auf den 3.3er gepatcht. Wir haben leider einen Prozessor, der nicht in der Mainline drinnen ist. Das ist das nächste Ziel. Da steht am Schluss ist dran, dass wir eigentlich einen Prozessor haben wollen, der im Kernel-Zweig mittlerweile mitgepflegt wird und da ausgereift ist. Jetzt leben wir gerade mit diesem Kernel, sind aber auch nicht so schlecht dran. Das ist eigentlich ein Standard-Kernel mit den Standard-Patchen für den Prozessor. Das Einzige ist, wir haben den ein bisschen modifiziert. Da schimpft wieder ein paar Linux-Freaks. Wir haben das so gemacht, dass wir die Interrupt- und die Chipselect-Leitungen für die Geräte, die wir reinstecken, dass man die alle per Parameter übergeben kann. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass ich wirklich im User-Space sagen kann, ich habe jetzt hier mein, zum Beispiel wir haben einen SPI-Netzwerk-Adapter, den man reinstecken kann. Der braucht eine Chipselect- und eine Interrupt-Leitung oder ein Display oder ein CAN-Modul, wo ich immer diese beliebig verteilen kann, dass ich im User-Space wirklich sagen kann, okay, die Chipset-Leitung hängt hier dran, die Interrupt-Leitung hier und kann es wirklich so ganz gemütlich aufteilen und kann dann das ganze Ding starten, ohne dass ich wieder erstmal Kernel-Quelltext hacken muss und kompilieren muss und hoffen muss, dass es irgendwie geht, dass ich richtig eingestellt habe. Das ist aber nicht so gerne gesehen, dass wir da so sehr im Kernel sagen, plattformspezifische Sachen reinbauen. Aber ist für die Ausbildung eigentlich besser. Beispieltreiber haben wir dabei, die man sehr gut verstehen kann. Wenn man aus der Mikrocontroller-Welt kommt, dann kennt man normalerweise, hier ist mein Datenblatt, das sind meine Kontrollregister, meine Steuerregister. Und jetzt ist immer die Frage, wie bringe ich das eben in mein Stückchen Programm rein? Das sieht man bei diesen Treibern eigentlich ganz gut, weil ADC ist immer so ein ganz hübsches Thema im Mikrocontroller-Datenblatt, was man ganz gut verstehen kann, wie das funktioniert. PWM genauso. Und die kann man sich auch wieder als Basis für weitere Programmierungen nehmen, wenn man so maschinennahe Treiber schreiben möchte. Also auch wieder ein einfacher Treiber, wieder nicht irgendwas abgefallenes Netzwerkzeug, wo man wieder viel verstehen muss, sondern einfach und simpel. Mittlerweile haben wir auch einen RT-Linux-Patch am Laufen. Es gibt von OSADL, weiß nicht, wer das kennt, das ist eine Genossenschaft, die ein bisschen diese Patche pflegt. Die haben ein REC am Laufen, wo Haufen Boards reingespannt sind. Seit 2-3 Wochen ist da auch ein Knubbel eingespannt. Das war das nicht einmal das Schwächste. Es gibt nur ein schwächeres Board drinnen, wo auch einfach täglich das Ding, die Latenzen gemessen werden. Dass man schaut, was kommt denn bei so einem System auch spaßeshalber raus für Latenzen? Was kriege ich da für garantierte Antwortzeiten zustande? Mit was kann ich da rechnen? Genau. Ein Ziel ist eben, dass wir ein weitere Boards, also Prozessoren wollen wir eigentlich verwenden, die in der Mainline sind. Da steht weitere Boards, aber ich meine Prozessoren, also dass wir haben jetzt diesen LPC 3131. Das ist aber ein bisschen ein Problem in dieser Embedded, in der Kernel-Welt, dass die Prozessorhersteller müssen eigentlich irgendwie dafür sorgen, dass die wirklich mit in die Mainline aufgenommen werden. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen doof oder nicht doof, weil richtig durchhalten tun das bloß große Firmen, dass die diesen ganzen Patch-Waren, also von den dauernden neuen Kernel-Versionen aushalten. Das heißt, eigentlich sind nur die dicksten Firmen gut vertreten. Das heißt, was uns dann bleibt, dass wir genau bei den großen, dicken Firmen die Prozessoren kaufen, was ja auch nicht irgendwie so ganz der Ziel war. Andererseits ist es gut, dass sie das unterstützen, aber irgendwie ist es nicht so leicht, als kleine Firma oder auch als kleiner Einzelkämpfer auch bestimmte Prozessoren, die jetzt nicht vom Hersteller so stark getrieben werden, da reinzubringen, dass man auch ein bisschen eingeschränkt ist von dem Ding. Wir wollen, dass man das Ding mit C++ programmiert. Eigentlich finden wir viel besser, dass man Skriptsprachen verwendet, aber irgendwie jedes Mal, wenn man in der Schulung ist oder irgendwo fragt, wollen alle immer C. Irgendwie Skriptsprachen ist nicht modern oder vielleicht kommt es wieder oder irgendwie ist gar nicht gern gesehen. Warum auch immer, die richtige Antwort habe ich noch nicht gelernt. Alle wollen C und C++. Eigentlich ist Lua und Python und Python, PHP selbst und solche Sachen super. Schnell was geschrieben, ruckzuck, fertig. Kriegt man auch sinnvolle Meldungen, vor allem als Einsteiger, braucht man sich um viel weniger kümmern. Aber kommt vielleicht auch noch die Zeit irgendwann. Irgendwas muss passieren, ist plötzlich modern. Genauso Shell Bash Skripte. Das ist ein feines Werkzeug, geht immer. Gab noch nie, dass es plötzlich nicht geht. Das, was man vor, so alt bin ich auch nicht, aber ich vermute, das, was man vor 20 Jahren geschrieben hat, wenn man es jetzt startet, sollte wahrscheinlich auch noch vielleicht bis auf 2, wenn überhaupt, Dinger gehen. Also, was will man mehr? Mal auch so modernere Sachen haben wir reingebaut, habe ich gesagt. Webcam, Audio-Sachen, dass man auch da ein bisschen so abgefahrene Multimedia-Sachen machen kann. Irgendwie. Hamster überwachen, keine Ahnung, was irgendwie. Was man irgendwie braucht, das ist irgendwie einigermaßen modern ist. Muss halt mittlerweile für die neue Generation immer so ein bisschen, darf nicht total trocken sein, sonst ist es irgendwie langweilig und nicht. Und dann sollen sie mit sowas beginnen und dann werden die Leute, die das schon kapieren, schon langsam die Leidenschaft dazu entdecken und beginnen automatisch tiefer rein zu tauchen. Was wir auch gemacht haben, ist so eine hippe Webanwendung. Das heißt, viele sagen natürlich, ich hätte jetzt gerne. Würde irgendwie Temperatur mitplotten, würde es auch gerne anzeigen wollen. Sieht auch schick aus. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Webanwendungen mit reingepackt. Das ist so ein dynamischer Datenplotter, der auch so durchwandert. Den kann man sich auch mal nehmen und durchstudieren und sagen, okay, nehme ich den als Basis her. Auch wenn ich sage, ich möchte irgendwas anderes plotten oder irgendwelche mathematischen Zahlen oder sonst irgendwas, kann man halt immer so eine Vorlage. Und das ist immer ganz nützlich eigentlich, dass ich von der langsam loshack und dann eben schaue. Genauso hier so interaktive Knöpfchen, also die Relaiskarte, auch diese Leuchtdioden, die ändern sich dann selber und erkennen das. Ist immer spektakulär. Weil wenn man nachher beim Professor was abgeben muss, seine Arbeit, dann will man auch, dass irgendwas passt, dass man denkt irgendwie, wow, das ist ja Hammer. Ein bisschen Effekthascherei. Selber ist es so, dass wir da die ganze Entwicklung eigentlich offen gestalten, offen machen. Wir bauen die Boards selber in Augsburg. Ist auch mittlerweile für Firmen ganz interessant geworden, weil viele fragen uns immer, von was lebt ihr und wie geht das überhaupt mit Open Source Geld verdienen, ihr Armen. Und das ist ja ganz schlimm. Was wir zum Beispiel anbieten, ist, dass wir so kundenspezifische Boards bauen. Das kommt bei Firmen ganz gut an. Oft ist man sagt, das wäre jetzt eigentlich mein Board, aber mir fehlen 2-3 Schnittstellen irgendwie dran. Dann können wir die ganz schnell, weil wir das eingerichtet haben und die Schaltung in- und auswendig kennen, schnell angepasst machen und machen solche Sachen. Wir machen auch Schulungen zum Teil bei Firmen und einfach so Geschäftsfelder außenrum. Also auch wenn da jemand mal Fragen haben sollte, wir machen das jetzt seit 4 Jahren und können uns Gott sei Dank über Wasser halten. Sind ein Startup und geht langsam voran und ist nicht so schlimm, wie alle denken. Man kann ganz normal leben. Wo geht die Reise hin? Wir wollen noch viele weitere Module reinmachen. Man muss jetzt, viel liegt bei solchen Sachen immer am Marketing sozusagen. Ja? Was sagt man den Leuten, dass es hip macht? Verstehen tut man das nie als Informatiker sowieso nicht. Aber man versucht es zu lernen, was da immer passieren muss oder was die Leute da im Kopf sich vorstellen. Eine Sache ist immer die wie Arduino. Sag ich, ja, das ist wie Arduino, nur steckt ein Linux drin. Ah, okay, dann weiß ich das. Es sind halt einfach solche Sachen, es ist halt ein Linux-System. Also man muss schauen, was sagt man den Leuten, dass sie sagen, was ist das überhaupt? Warum soll ich mir das anschauen? Was ist das überhaupt, dass es irgendwie Interesse weckt? Weil ich weiß auch nicht, was beim Raspberry Pi das Interesse tatsächlich weckt. Ist es der Preis, dann ist es der Preis, aber dann, also als Techniker für mich nicht, das ist irgendwie Marketing oder irgendwas anderes, was es ist, ich weiß es nicht. Da ticke ich vielleicht auch irgendwie anders. Schnellere Prozessoren sind wir schon dabei, der ist relativ langsam, war auch eben historisch, auch absichtlich, auch dass es das Speicherinterface und sowas einfach ist, dass man es noch verstehen kann, aber wir bauen gerade trotzdem Prototypen schon auf mit schnelleren Prozessoren. Für uns ist wichtig, dass wir diese Zwischenschicht kompatibel halten. Also einmal diese ganzen Lublin-Tools, diese kommende C-API, dass die wirklich komplett gleich ist und dass man da einfach relativ schnell skalieren kann sozusagen dann und auch wechseln kann, wenn es schneller werden muss. Und dann war das das eigentlich schon.
Irgendwie schon. Ja. Vielen Dank. Wir haben Zeit für Fragen, das ist super. Ich würde sehr gerne die erste Frage stellen, wenn das möglich wäre. Ja? Und zwar einfach, wo kriegt man das Board? Kriegt man das direkt bei euch oder die Boards?
Ja.
Vertreibt ihr die selber oder habt ihr einen Vertriebspartner? Ich denke, Konrad Elektronik, die müssen das doch eigentlich machen, oder?
Ja, wir sind jetzt immer noch Einzelkämpfer. Das heißt, wir haben einen eigenen Shop, wo wir die selber vertreiben, selber bauen. Aber wir sind auch schon, wir haben auch zum Teil schon mit Elektor zum Beispiel zusammengearbeitet. Da hatten wir jetzt einen Linux-Kurs, den haben wir denen geschrieben. Das war über 7 Artikel hinweg, den Leuten das gezeigt. Das kam ganz gut an, wo wir auch da dann sozusagen versuchen, Leute zu begeistern. Aber da sind wir auch noch auf der Suche immer nach Partnern, die da mitmachen und sagen, das ist spannend für uns zum Umsetzen.
Okay, gut, danke. Ja, Moment. Ja.
Das wird jetzt sportlich.
Python-Programmierung, eine Frage. Gibt es da eigene Python-Kommandos oder muss ich dort mit System die Kommandozeilen-Befehle rufen?
Beides so halb. Also mit System, es gibt aber auch, gab schon beim Herrn Högel eine Bachelorarbeit, die schon einmal ein Board komplett als Python-Bibliothek umgesetzt hatte, also alle IO-Funktionen. Da sind wir wieder dabei, gerade eben zum Teil für PWM und ähnliche Sachen. Gibt es schon so ein bisschen Sachen, das sollte ja eigentlich in den nächsten, sagen wir mal, bis Sommer, Herbst ungefähr abgeschlossen sein, dass wir das komplett, ist auch, gibt es gerade ein Projekt auch, als Projektarbeit kann man sich runterladen, die haben so hübsche T-Shirts sich gemacht, irgendwie mit Knublin, mit Python-Binding, wo die genau das zeigen und auch machen wollen, dass es wirklich komplett richtig implementiert ist. Also was bietet sich eigentlich ganz gut an. Gibt es denn noch weitere Fragen?
Andere Fragen?
Darf ich denn hier auch mal euch was fragen? Ihr müsst ja so ein bisschen Kopf nicken und wackeln. Wie ist das zum Beispiel, gibt es hier Leute, die sagen, tatsächlich irgendwie Lua oder irgendwie sowas wäre interessant für sowas oder das ist gar nicht, also wer sagt, ein Lua wäre auch interessant? Es ist wirklich so eine Minderheit in der Welt. Aber ich glaube, das ist auch hier eine drastische Minderheit. Und warum will man denn da tatsächlich immer mit C und C++? Gibt es da irgendwie die... oder wer will denn das? Oder? Wegen der Geschwindigkeit und Größe des Programmes. Wobei das halt immer die Frage, was möchte man damit machen gerade eben? Also was tue ich tatsächlich für ein Programm schreiben? Was sind das so für Anwendungen? Ja, aber das sind ja dann alles dann wieder grafische Programme sozusagen.
Ja. Also wenn ich mich an die 80er Jahre erinnere, haben wir die Textverarbeitung ja auch auf dem PC gemacht.
Ja. Ja, weil ich habe mit Basic eigentlich mal begonnen und fand es eigentlich ganz, also weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, war halt einfach, was irgendwie mir damals gezeigt worden ist und fand es gar nicht schlecht und auch die didaktische Weise, wie mir so eine Sprache eigentlich das hilft, was auch genau diese Sprachen eigentlich immer versuchen haben.
Didaktik ist natürlich besser, einen Interpreter zu nehmen, weil man direkt ins Feedback bekommt.
Ja.
Aber für Applikationen ist es manchmal halt günstiger, wenn man was erzählt.
Ja.
Wenn man einfach viel Rechenleistung verschwendet im
Interpreter. Ja, wobei... Das ist immer tatsächlich die Frage, ist, wie viel ist es tatsächlich effektiv, relativ für die Sache, die man macht, so irgendwie. Na, okay. Wenn nicht, wir sind auch noch morgen den ganzen Tag da auf dem Stand vorne, wenn ich ihn noch anschauen will. Das ist mir gerne offen.
Deswegen eine Frage. Dieses Dipboard,
ja?
Ist das auch mit 2 Lagen oder sind da mehrere
Lagen? Ne, die sind 6 Lagen dann schon. Das wäre dann nicht möglich. Das wäre schon Kunstwerk.
Lua wurde schon gestellt. Mich würde interessieren, wie das mit Python aussieht. Weil ich bin da ein Fan von.
Nee, das hatten wir auch gerade schon. Da gibt es auch schon eine... Ach so, jetzt verstehe ich. Wer will Python eher so? Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Okay, ich verstehe. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Stromverbrauch. Mhm. Habt ihr angedacht, vielleicht irgendeinen Stromsparmodus, dass wenn man das zum Beispiel 24 Stunden laufen lässt und weiß, das Ding hat jetzt für eine Stunde lang nichts zu tun, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, 0,001 Watt braucht und so in der Stunde wieder aufwacht und merkt, auch ich habe da zwei Grundjobs, jetzt rödel ich mal für 5 Minuten und dann gehe ich wieder schlafen? Oder braucht das immer seine 3 Watt 24 Stunden lang?
Nee, 3 Watt braucht es sowieso nicht. Also standardmäßig braucht es gerade immer ein halbes Watt. Also wenn man gar nichts macht, dann ist bei 5 Volt, bei so 60, 70 Milliampere, wenn ich sogar negativ rede, also nicht einmal ein halbes Watt sozusagen. Wenn man auch ein bisschen rechnet, kommt auch nicht so viel mehr raus. Aber was man trotzdem auch gerade schon, was ich schon gesehen habe, wir haben so ein Forum und da gibt es auch viele Leute, die solche Sachen basteln und wo sowas angeregt wird und auch da Leute selber was basteln, dass da schon mal Leute untersucht haben, was man denn alles machen müsste, um sinnvoll die Standby-Features vom Kernel ein bisschen umzusetzen, dass man solche Sachen auch ein bisschen mit reinbaut. Aber sowas sind auch spannende Sachen, die wir wollen, dass man auch sowas dann beginnt zu studieren und zu lernen und dann vielleicht einen guten Bericht drüber schreibt. Und was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe, aber das kennen eh viele schon, das ist unsere Open-Source-Zeitschrift. Die machen wir seit 4 Jahren, bringen wir 4-mal im Jahr raus, kann man sich kostenlos als PDF-Datei herunterladen. Ist wie so ein Open-Source-Projekt aufgebaut unter Creative Commons und kann man zusätzlich als Papier-Version sich kostenlos zuschicken lassen, weil wir Sponsoren gesucht haben und regelmäßig suchen und finden, die Druck und Porto zahlen. Und wo wir auch genau wollen, dass solche Sachen anderen Leuten gezeigt werden, also dann Artikel drüber geschrieben werden. Wenn man schon so etwas Spannendes bastelt, dann möchte ich auch wissen, wie das funktioniert. Jetzt nicht ein bisschen letzte Detail, aber so ein bisschen, was waren die Sachen, wie haben die funktioniert. Wo wir auch immer versuchen, alle Leute irgendwie zu motivieren, ja mach doch mal was, test doch mal was und schreib was Kleines drüber. Dann haben wir noch mehr was davon und lernen gleich was davon, weil es spannende Gebiete sind.
Noch so eine verwandte Frage, also weil gerade die Frage Stromversorgung kam, also 5 Volt haben wir ja gesehen, ist bei USB dort eingebaut. Eventuell wäre auch Batteriebetrieb oder Solarbetrieb mit Akkuladung sinnvoll, das heißt unter Umgehung des wahrscheinlich des Spannungswandlers, welcher drauf ist. Habt ihr da schon mal sowas gehört oder schon so eine Idee gehabt? Oder?
Also wir haben ein paar Tipps mal rausgesucht und es gibt auch mal ein paar so Testaufbauten, die so halb umgesetzt worden sind. Also da auch da, das ist, dass wir jetzt viele weitere solche Versuche und Module suchen. Wir haben jetzt mal viel so klassische Sachen reingebaut und jetzt kommen auch solche Sachen. Also auch, wir haben jetzt mit einem kleinen Schrebergarten in Augsburg eine Kooperation abgeschlossen sozusagen. Dass wir da sagen, wir wollen da einen Knublin draufbauen, was wirklich 24 Stunden an ist, auch erreichbar ist, was keiner mehr abschießen kann, sondern weil es einfach durchgehend selber am Leben ist. Ja, wo wir so ein bisschen machen wollen.
Was, also das ist sozusagen wirklich als Stromversorgung sozusagen so eine externe, weil
Modul, genau.
Modul wäre ja nochmal irgendwie so ein bisschen draufstecken, oder?
Ja, jein, also Versuch, Modul, irgendwas hat, das man macht. Also dass genau dieses Thema jetzt sagen, irgendwie sinnvoll irgendwie umgesetzt wird und geschaut, was ist da machbar.
Da kann man nämlich wirklich dezentral irgendwelche Sachen aufbauen, die
ihre... Spannend ist auch die Frage, wie lange hält es wirklich, wenn es nachts dann an ist und die Ladung tagsüber mit dem Solar, kriege ich meinen Akku so voll, dass es wirklich durchläuft und ja, dass sie wirklich so nett... Nicht in den Winter jetzt. Ja, genau, ab nächsten Winter.
Diesem Compiler-Thema wollte ich noch fragen, ist es nicht so, als C-Anfänger sozusagen, dass C-Compiler einfach mehr benutzt werden und deshalb besser optimiert sind?
Zum Programmieren von der Geschwindigkeit, ja?
Ja, von bei Bitschiebereien und solchen Geschichten, dass man einfach näher an dem, kann das sein?
Für solche Bit-Operationen, aber wenn man tatsächlich sowas macht, wann ist man dann Bit-Operationen dran? Also das ist immer dann, wenn als Mikrocontroller-Entwickler sage ich ja klar, vielleicht kommt es auch daher das Denken, weil ich sage ja, weil ich, wenn ich Mikrocontroller arbeite, dass ich es dann brauche irgendwie, aber... Eigentlich braucht man es in den Embedded Linux-Welten eher selten, sozusagen.
Ja, verstehe. Das ist nur, wenn man, wenn man die langsamen 8-Bitter mag und unbedingt alles damit machen möchte, kann man dann.
Ja. Ich bin jetzt auch nicht so ganz der Meinung, aber hat alles seine Berechtigung. Man muss halt immer schauen, was das Richtige ist. Die Frage ist auch immer, wenn man sich das historisch anschaut, was war los, was ist irgendwie. Genauso ist es, es gab halt irgendwann mal die Mikroprozessoren, dann gab es die Computer, also die richtigen Desktops, dann haben irgendwann die mobilen Prozessoren nachgezogen irgendwo, dann hat irgendwann plötzlich früher war das ein ganz einfaches Betriebssystem, CPM, DOS, dann kam irgendwann Unix und war schon früher da wahrscheinlich, aber dann Linux, solche Sachen, Dann kam zwischendurch auch das Arduino-Zeug, da war das die Hauptanwendung. Jetzt ist es so, dass man mehr sagt, ich möchte mein Linux mehr, möchte es den Mikroprozessor wieder als Co-Prozessor, über dieses Verhältnis wäre es Hauptprozessor versus Co-Prozessor. In 10 Jahren wird auch Linux nur noch eine große Bibliothek oder irgendwas sein, wird auch nicht mehr das Betriebssystem sein, wird auch nur noch ein Co-Prozessor sein, irgendwie dieser Flop, wie sich das halt regelmäßig ändert irgendwie. Das wird eher ewiges weiteres Arbeiten sein irgendwie. Aber das macht halt das aus wahrscheinlich, dass es weitergeht, dass es nie langweilig wird. Na, okay.
Okay, ich glaube, dann haben wir es. Mhm. Herzlichen Dank nochmal.
Mhm. Hat auch Spaß
gemacht. Tolle Sache, finde ich. Und vielen Dank, dass ihr da wart den ganzen Tag hier. Denn die hardware-orientierten Dinge sind halt manchmal auch ganz interessant. Und ich denke, wir sehen uns, also zumindest einen Großteil, entweder heute Abend noch an diesem Social-Event oder dann morgen. Schönen Abend. Ja.